Wer ist der Autor und wann wurde es geschrieben? Die spannendsten Fragen des bibelkundlichen Unterrichtes. Das Buch benennt weder seinen Autoren noch die Abfassungszeit. Tata. Was gibt es noch für innere Zeugen? Also Zeugen, die das Buch selbst bringt. Hiobs Alter wird über 200 Jahre, wenn man 42, Vers 16 mit reinrechnet. Ist das ein Wunder? Oder befinden wir uns in der Zeit der Patriarchen, wo die Leute tatsächlich so alt wurden? Wisst ihr, dass am Anfang die Lebensalter irre groß waren und dann später nachließen? Sodass es dann irgendwann heißt 120 Jahre und dann ist eigentlich Schluss. Die soziale Einheit, die beschrieben wird, gerade in dem Prolog, in den ersten Kapiteln, ist die patriarchalische Familie, also die Familie, die vom Familienoberhaupt geleitet wird. Die Chaldäer werden erwähnt und sie sind noch Nomaden, sie sind noch nicht in den Städten angekommen. Da können also die Historiker wieder helfen, wann waren denn Chaldäer irgendwann sesshaft geworden. Der Reichtum von Hiob wird beschrieben in Viehbestand und nicht in Gold und Silber. Auch da können uns dann die Historiker helfen, wann man irgendwann Edelmetalle zum Messen von Reichtum benutzte. Und wir lesen eine Beschreibung davon, dass er eine priesterliche Funktion in der Familie wahrnimmt, nämlich dass er für seine Kinder mal geopfert hat. Und da würde jeder Israelit aufspringen und sagen, das kann doch nicht einfach jeder opfern. Ja, aber dazu muss es ein mosaisches Gesetz für die Opfer geben, dritte Mose. Wenn es das noch nicht gegeben hat, dann ist es völlig okay. Das sind so die inneren Zeugen, die wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Wir stellen fest, das Schweigen der Schrift zu interpretieren ist nicht ganz unproblematisch, aber wir können auf jeden Fall feststellen, der Bund mit Abraham wird nicht erwähnt, der Auszug aus Ägypten wird nicht erwähnt, das mosaische Gesetz wird nicht erwähnt. Und dann könnte man daraus schlussfolgern, dass wir vielleicht irgendwie nach dem Turmbau zu Babel uns befinden, vielleicht zeitgleich mit Abraham. Wann wurde das Buch geschrieben und wann sind die Ereignisse da drin gewesen? Mist, noch ein Problem. Das Schreiben ist eine Sache, das Ereignis selbst kann deutlich vorher liegen. Beispiel 1. Mose 1 wurde von Mose geschrieben, er hat es aber nicht zur Zeitpunkt des Ereignisses geschrieben, weil da gab es noch gar keinen Menschen. Es gibt Leute, die sagen, Mose hat es geschrieben. Wir wissen es nicht. Beim Buch Jona hatte ich euch gesagt, ich vermute, dass er es selbst geschrieben hat. Auch wenn das Buch das nicht hergibt. Es könnte gut sein, dass Hiob selbst es auch geschrieben hat. Und es ist mittlerweile wissenschaftlich erklärt, dass es damals schon Schrift gab in einer sehr reifen Form. Also dieses Denken, was man vor 50 Jahren noch hatte, das waren alles kleine Äffchen, die gerade noch Steinchen schmeißen konnten. Das ist Quatsch. Es gibt wirklich schon weit fortgeschrittene Schriften zu dieser Zeit. Also es hätte auch Mose sein können, Hiob sein können. Aber wenn ich nicht mehr weiter weiß, heißt die Antwort Mose oder Elia. Das war so immer, ja. Wer hat es gemacht? Wissen wir nicht. Ah, dann war es vermutlich Elia. Alles klar. So wie im Kindergottesdienst, wenn du gerade ein bisschen geträumt hast als Kind und der Sonntagsschullehrer dir eine Frage stellt. Jesus ist meistens richtig. Die John MacArthur Studienbibel, die Basisinformation zur Bibel und viele Bücher, die ich mir angeguckt habe, packen das Buch immer ganz nach vorne. Nicht unbedingt, was die Abfassungszeit anbetrifft, aber die Ereignisse. Natürlich, erst musste die Schöpfung der Welt geschehen, das ist klar. Aber wenn es zu den Patriarchen gehört, das Ganze, dann gehört es natürlich hier voll in die Zeit 1. Mose mit rein. Es ist mehr oder weniger, ist das 18. Buch, also das erste Buch, was wir haben. Oder das frühest geschriebene Buch. Wenn es Hiob selbst geschrieben hat, ist es ja vor Mose geschrieben worden, also das erste Buch. Aber wir wollten das Bibelkundejahr nicht mit Hiob beginnen. Deswegen packen wir es einfach dann hier unter die Weisheitsliteratur, wo es ja auch hingehört. Die Gliederung. Kapitel 1 und 2 entfassen den Prolog. In Prosa. Und danach kommt der Hauptteil. Ah ne, fangen wir mit dem an. Wo sind das, der sich jetzt einblendet? Kennt ihr den? Columba, Peter Falk. Also Peter Falk ist der bürgerliche Name. Die Rolle, die er spielt, ist Inspektor Columbo. Sieht ein bisschen abgeranzt aus. So sieht auch in der Serie immer aus. Wer hat schon mal einen Columbo-Film gesehen? 3, 4. Es ist oldschool. Ich weiß nicht, wann die Dinger gedreht wurden. 50er, 60er Jahre, vermutlich 60er Jahre. Hat heute vielleicht ein bisschen was Lustiges. Aber was war das Besondere an der Columbo-Serie? Was diese Serie von allen anderen Krimis abhob?
Er wusste eigentlich vorher schon mal, wer der Mörder ist und war dann dementsprechend penetrant genervt.
Nicht er wusste es, sondern wer wusste es?
Sein Gespür.
Okay, ja, ich bin Fan von Columbo gewesen, von daher habe ich da vielleicht einen kleinen Vorteil. Die, immer wenn der Krimi beginnt, also ich weiß, es war eine Serie, ich weiß nicht, wie viele Teile, ich sag mal 20, 30 Teile. Die ersten 5 Minuten siehst du als Zuschauer, wer den Mord begeht, wie er ihn begeht, an wen er ihn begeht. Das, was klassischerweise im Rahmen eines Krimis erst rausgefunden werden muss und du am Ende sagst, der Gärtner? Wirklich? Ja? Bei Columbo war von vornherein dem Zuschauer alles klar. Du wusstest die Lösung. Du hast gespickt oder gespoilert, wie man heute sagt. Und der Krimi besteht darin, mitzukriegen, wie Columbo, ich hätte da mal noch eine Frage, dann doch noch die Lösung rauskriegt und wie der andere versucht auszuweichen. Was hat Columbo und meine Erklärung zu Columbo mit dem Buch Hiob zu tun?
In der Einleitung erfahren wir, wie der Teufel Gott fragt, ob man Hiob oder Gott erlaubt quasi dem Teufel, dass er Hiob anfassen kann. Das heißt, der Hiob nicht, dass das da in dem Himmelsfern passiert ist. Und dann passiert das Ganze, die Freunde versuchen, irgendwelche Erklärungen zu finden, wenn sie Gott selber offenbart. Also wir wissen alles quasi vorher und das kommt dann doch wirklich eben raus.
Sehr gut erklärt, danke. Das ist der Prolog. Der Prolog erklärt uns alles. Er erklärt uns, wer ist die Leiche. In dem Fall ist es keine Leiche, sondern jemand, der gerne Leiche wäre. Hiob. Ist euch aufgefallen, dass im Prolog 3-mal wortwörtlich die gleiche Aussage über Hiob getroffen wird? Schlagt mal eure Bibeln bitte auf. Hiob 1. Das ist Theologie für Optiker, ihr Lieben. Markiert euch das. Weil da ist der Heilige Geist so freundlich, euch mit der Faust zu signalisieren, Achtung, hier ist eine wichtige Botschaft, weil er innerhalb von einem Prolog 3-mal das Gleiche sagt, was einmal eigentlich gereicht hätte. Kapitel 1, Vers 1. Hiob und dieser Mann war, und jetzt kommt der Punkt, der sich wiederholt, rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Kapitel 1, Vers 8. Und Yahweh sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Jetzt kommt das sich Wiederholende. Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und dann Kapitel 2, Vers 3. Und Yahweh sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Wow! Dem Heiligen Geist ist es wichtig, uns 3-mal darauf hinzuweisen, einmal vom Autoren selbst und 2-mal von der wörtlichen Rede Yahwehs, dass dieser Typ besser ist als wir alle. Denn keiner von uns würde vermutlich so auftreten und sagen, ich, Marion, ich bin rechtschaffen, redlich, ich fürchte Gott und meide das Böse. Also würdest du vielleicht schon denken, aber das ist schon ein Wahnsinns-Topnote, die da vergeben wird. Hat jemand eine Idee, warum es dem Heiligen Geist wichtig sein könnte, uns auf diese Eigenschaften hinzuweisen?
Dann wird ja auch in der Conclusion, also am Ende der 2 Versuchungen wird ja auch gesagt, bei alledem versündigte Hiob nicht. Das ist ja auch eine Wiederholung im Beiden.
Ja.
Und das ist einfach, dass hier nicht Hiob eigentlich bestraft werden sollte, sondern dass es eigentlich um den Dialog ging zwischen Gott und dem Teufel und die Zuständigkeit.
Okay.
Von Gott und was der Teufel darf und was nicht. Und das hat alles nichts mit Hiob zu tun. Also das ist ja eigentlich, das ganze Alte Testament baut ja darauf auf, irgendjemand hat sich versündigt an Gott und Gott gibt ihm dafür eine Strafe. Und das ist hier ja eine Ausnahme, dass das nicht auf Hiobs Vergehen
aufbaut. Du hast eine andere Antwort gegeben, als ich erwartet habe, aber ich finde sie gut, trotzdem. Ich will mal noch hören, was die anderen sagen. Bitte. Irgendwas muss doch da sein. Sonst würde ja, das war ja auch ein Stück weit dein, sonst würde Gott ja nicht strafen. Gott straft doch nicht ungerecht. Wo kommen wir denn da hin? Was wolltest du dann?
Ich wollte jetzt auch sagen, ja. Das Buch geht ja dann praktisch darum, um die Frage, warum leidet hier auch so, warum erleidet er das? Die Freunde sagen, weil er eben selber schuld ist und so, aber eigentlich klärt sich das am Anfang ja schon, dass er eigentlich gerecht ist und es eigentlich weniger der Grund sein wird. Deswegen.
Richtig. In der Theologie gibt es einen Fachbegriff. Wenn ihr wollt, schreibe ich an den schnell nochmal ran. Es gibt jetzt gar keine Tafel mehr. Theodizee. Also Theo wie Theologie. D-I-Z-E-E. Theodizee. Das ist der Begriff, mit dem man versucht, schnell zusammenzufassen, das jahrhundertealte Ringen der Theologen nach der Frage, wie kann Gott etwas Ungerechtes zulassen? Wie kann ein liebender, allwissender, allmächtiger Gott Unangenehmes, Schmerzhaftes, Schlechtes, Böses zulassen? Das ist die Frage, wie geht das? Wenn Gott allmächtig ist, kann auch das ganze Böse verhindern. Kann jeden Verbrecher, jeden Vergewaltiger, jeden Mörder, jeden Dieb, könnte er doch irgendwie wegbeamen, hinfallen lassen, ersticken lassen, Herzinfarkt kriegen lassen. Nein, die Frauen werden vergewaltigt, die Leute werden überfallen, die Häuser werden angezündet, die Leute werden ermordet. Gott handelt nicht. Okay, wenn er es nicht an seiner Allmacht scheitert, dann scheitert es vielleicht an seinem Wissen. Er hat einfach nicht gewusst, dass der Vergewaltiger vor der Tür steht. Aber die Bibel beschreibt ihn als den Allwissenden. Also wenn es nicht an seiner Macht liegt, wenn es nicht an seinem Wissen liegt, dann sind wir Gott anscheinend egal. Aber die Bibel beschreibt ihn auch als den Allliebenden, als den umfassend Liebenden. Und das ist das, was wir eigentlich mit Souveränität Gottes überschreiben. Er weiß alles, er kann alles und er will alles Gute. Das ist der souveräne Gott, an den wir glauben. Und wie kann es passieren, dass trotzdem Böses in der Welt ist? Das ist eine Frage, die da draußen die Leute stellen, wenn sie anfangen nachzudenken. Das ist eine Frage, die Asaf in den Psalmen stellt. Die Asaf-Psalmen sind gerade dieses, wie kann es sein, dass es dem Guten schlecht geht und dem Bösen gut? Das ist eine ganz blöde Frage. Ich habe mich in der Pause über einen meiner ehemaligen Ältesten in der Gemeinde, in der jetzigen Gemeinde unterhalten. Ein Mann hingegeben für Gott, hat ganz viele tolle Sachen gemacht, Konferenzen geleitet, hat sein Haus immer offen gehabt für Leute in der Jugendarbeit und. Die haben einen Bücherladen in Berlin aufgemacht, womit man kein Geld machen kann, also einen christlichen Bücherladen. Und der Mann ist jetzt so krank, der kann nicht mehr beten. Helmut Huismann, falls du den Namen schon mal gehört hast. Ja? Bücher für Christen gehört ihm. In der Rembrandtstraße, der Buchladen, wo Harald immer den Counterman gemacht hat. Ja? Helmut hatte das Ding in seinem Keller eröffnet und dann irgendwann ist es groß genug geworden, haben sie diese Räume gemietet. Also ein hingegebener Mann, aber er leidet. Und zwar so, dass er nicht mehr in der Lage ist zu beten, weil er krank ist. Ja? Und ich sage, Mensch, ja, das passiert, aber warum muss es denn diesen Superleuten passieren, den Guten? Und das ist ein Problem, mit dem wir begegnen. Wir waren vier Älteste in der Großbärenstraße. Einer hat jetzt ein großes Herzproblem, Herzklappenfehler, musste reanimiert werden während der Operation, weil das Herz stillgestanden ist. Und dann haben sie ihm, da legt man, ich glaube, das macht man über die Leiste, dass man da irgendwie reingeht in den Körper, ins Herz. Und dabei hat er sich um so ein Krankenhausdings eingefangen, so ein Virus, die da mal rumkräuchen in den Krankenhäusern. Und es geht ihm richtig schlecht. Und dann sage ich mir, das ist einer der hingegebensten aktiven Christen, Jürgen Fischer, in Berlin. Warum muss der ins Bett? Und warum muss der jetzt leiden? Ja, und das ist echt schlimm. Und das ist das jahrhundertealte Fragen der Theologen, die an die Souveränität Gottes, an die Allmacht, an die Allliebe, an das Allwissen glauben und trotzdem feststellen, es geschehen schlechte Dinge. Wie kriegt sie das überein? Und das wird zusammengefasst in dem Wort Theodizee. Ihr müsst das Wort nicht verwenden, aber wenn man so einen gesamten Sachverhalt mit einem Wort fangen will, hat man einfach Theodizee verwendet. Und ich glaube, dass das Buch Hiob im gewissen Sinne die Antwort ist. Und ihr habt das eben super gut zusammengefasst. Und ich habe, also das, was ihr gesagt habt, Gott macht klar, es liegt nicht an Hiob, dass er so leidet. Das macht er uns als Lesern klar, nicht den Freunden. Und den folgenden Satz bitte mal dreimal durchdenken. Er macht es auch nicht Hiob klar. Zeig mir die Bibelstelle, wo irgendwann ein Engel oder Gott zu Hiob sagt, übrigens, das Ganze war nur, weil Gott Satan provozieren wollte. Das war einfach nur ein Wettstreit. Gott wollte sich verherrlichen. Übrigens, ein paar Jahrtausende später wird irgendein schlauer Mann sagen, kann der Töpfer mit dem Ton nicht tun, was ihm gefällt? Sag mir die Bibelstelle, wo Gott so zu Hiob redet. Ihr findet sie nicht. Laut des Buches Hiob wird er nie aufgeklärt. Und das tut weh. Keiner von uns würde solche attraktiven Beschreibungen über sich selbst verfassen. Vielleicht würde man hoffen, dass irgendeiner das sagt. Ja, also, dass wir Gott fürchten. Ja, das.
Aber dann könnte er es nicht selbst verfasst haben, weil dann müsste er die ersten zwei Kapitel auch
wüsste er ja, dass Gott das
macht. Interessanter Punkt, ja. Ich bin jetzt mehr auf der seelsorgerlichen Schiene schon, dass ich sage, ihr, die ihr als Menschen unterwegs seid, das seid ihr alle, die ihr als Seelsorger unterwegs seid, werden immer wieder mit diesem Ding konfrontiert. Warum muss mein Mann das erfahren? Warum muss ich so leiden? Warum geschieht das Böse? Ist Gott nicht allmächtig? Wir verzweifeln zunächst immer an Gott und wir fangen an Gottes Eigenschaften Abstriche zu machen, aber er ist unveränderlich. Er ist nicht altersschwach geworden. Er ist nicht, ja, die Augen werden schlechter, ich habe die Sachen nicht mitgekriegt. Ja, er ist auch nicht altersschwach, dass er keinen Arm mehr hat, der zu schwach wäre, zu helfen, wie Jesaja formuliert. Er ist der Mächtige und trotzdem geschehen die Sachen. Und hier bekommen wir im Prolog eine gute Einleitung. Nämlich, und ich habe es eben formuliert, es geht im Grunde genommen darum, dass Gott Satan provoziert. Und jetzt ist wieder die Frage, wenn irgendwas Böses im Leben passiert, neigen wir ganz schnell zu sagen, ja, das war der Teufel, das war nicht Gott. Ja, man verliert seinen Arbeitsplatz, man wird schlecht, Leute reden schlecht über einen, dadurch geschehen einem bestimmte negative Dinge, man wird überfallen oder irgendwelche Dinge geschehen oder die Gemeinde geht kaputt. Und unsere erste Antwort ist, und als Seelsorger greifen wir sehr schnell dazu, das war nicht Gott, das war der Teufel. Lass uns mal Hiob 1 lesen. Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, guckt in Studienbibeln nach, wer die Söhne Gottes sind, um sich vor Jahwe einzufinden. Wir bekommen einen Einblick in die himmlischen Welten. Wow, es gibt ein Meeting bei Gott. Die treffen sich. Generalversammlung, Gesamtkonferenz, Mitgliederversammlung, keine Ahnung. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Es gab ein Meeting, wo Satan unter vielen anderen Engeln, er ist ja selbst nichts anderes als ein gefallener Engel, vor Gott steht. Boah, wir hätten sonst keine Bibelstelle, die uns so einen Einblick ins Himmelreich gibt. Und Jahwe sprach zum Satan, woher kommst du? Als ob Jahwe das nicht wüsste, wo seine Engel sich gerade rumtreiben. Er ist allwissend. Ich sage, er provoziert. Woher kommst du? Was hast du erlebt? Und Satan antwortete Jahwe und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und Gott wandte sich ab und versuchte das Thema zu wechseln, damit Satan nicht auf die Idee kommt, hier etwas Böses zu tun. Nein! Und Jahwe sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? So und so viele Millionen Menschen, keine Ahnung zu welcher Zeit, wie viele, aber hast du auf diesen einen Menschen da Acht gehabt? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann, so rechtschaffen und redlich. Man sieht richtig, wie die Farbe im Gesicht Satans rot und glühend wird, der Gott fürchtet. Das ist ja das Ekelhafteste, was du Satan nennen kannst. Guck mal, da ist einer, der mich fürchtet. Und der das Böse meidet, der deine Taten nicht tut. Merkt ihr, wie Gott Satan hier provoziert? Guck mal da, der da. Und Satan antwortet dem Herrn, ich sage, und er fällt rein auf die Provokation und sagt, ist Gott etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet, strecke dir jedoch nur eine Hand aus, taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Und da hast du vorhin schon vorgegriffen. Super. Bei allen Tiefpunkten, die Hiob erfährt, das, was hier gerade von Satan prophezeit wird, tritt nicht ein. Er verflucht halt Gott nicht. Seine Frau, die schlimmste aller Leute hier in diesem Buch, die provoziert ihn sogar dazu. Kapitel 2, 9. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Also, ich persönlich denke, dass es schlimm war, dass er sein Geld verloren hat, sein Vermögen, seine Tiere, dass er seine Kinder verloren hat, seine Schwiegerkinder, also die ehemaligen Ehepartner. Das ist alles schlimm. Aber dass meine Frau mich auffordert, Gott zu verfluchen und dann abzukratzen, ich finde, das persönlich ist der schlimmste Schicksalsschlag, der hier geschieht. Ja, also, aber Gott hatte das provoziert, hat gesagt, hey, hast du Acht gehabt und Satan fällt drauf rein, aber komm, nimm doch mal weg und dann werden wir mal schauen, was passiert. Und dann sagt er, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst nicht. Und das steigert sich dann und dann das kennt ihr. Und es ist faszinierend, wie Hiob damit umgeht, obwohl er nicht kapiert, was abgeht. Und das ist ein Buch, was ihr wirklich, also den Prolog, den solltet ihr, wenn ihr in die Seelsorge geht, wirklich, also als Seelsorger tätig werdet, regelmäßig lesen. Da ist so viel drin, weil Gott ist nicht verpflichtet, uns zu erklären, warum schlimme Dinge passieren. Er ist nicht verpflichtet. Wir hätten gerne eine Antwort, er ist nicht verpflichtet. Und dieser Mann ist so genial, dieser Hiob. Und wir können eigentlich nur früh genug anfangen, in den Gemeinden zu lehren, so einen Glauben zu haben an diesen souveränen Gott, damit, wenn dann Gott in unserem Leben es sich auch erlaubt, etwas zu tun, was uns unangenehm ist, dass wir dann antworten wie er. Ich war vor 3 Jahren auf einer Messe, vielleicht sind es auch 4 Jahre, von einer, also nicht katholische Messe, sondern so eine Ausstellungsmesse. Erster Tag dort gewesen, meine Frau ruft mich an und ich dachte, sie will sich nur erkundigen, wie es mir geht. Und sie meinte, nee, Schatz, du, ich wollte heute Morgen irgendwo hinfahren. Wo hast du das Auto geparkt? Ich meinte, naja, auf dem Parkplatz. Wir haben so vor unserem Haus 8 Parkplätze, kann man, das Auto war damals nicht zu übersehen. Na, da ist es aber nicht. Ich dachte, du hast es vielleicht irgendwo anders geparkt. Ihr ahnt, ist geklaut worden. Und ich war dankbar, dass ich seit 15 Jahren Hiob unterrichte und das Buch relativ häufig lese, weil mein herzliches Empfinden, damit will ich überhaupt nicht mich preisen, sondern euch nur weitergeben, was ich gerade gesagt habe. Lest das Buch und lehrt das Buch. Ich habe gesagt, der Herz gegeben, der Herz genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Denn dieses Auto, was uns da geklaut wurde, war ein Auto, was wir uns nie hätten leisten können. Aber eine Schwester aus der Gemeinde hat einen Teil einer Erbschaft uns einfach geschenkt, hat gesagt, ihr braucht ein großes Auto für die Kinderarbeit. Sucht euch mal eins aus, sagt mir den Preis, ich bezahle es. Opel Vivaro, großes Raumschiff, so 8-9 Sitzer. Ich weiß gar nicht, was wir haben es dann irgendwie so ein bisschen gebraucht gekauft für 20.000 Euro oder so. Und so viel Geld habe ich noch nie in der Hand gehabt, ja. Also außer als ich in der Bankfiliale gearbeitet habe, es war nicht mein Geld. Und da hat der Herr uns das Auto geschenkt und nach 1,5, 2 Jahren ist es wieder weg gewesen. Und die Antwort kam aus dem Glauben, was dieses Buch lehrt. Und das kann ich euch nur raten, alles aus Gottes Hand zu nehmen. Das Gute nehmen wir aus Gottes Hand, sollten wir dann nicht das Böse auch nehmen? Wo steht denn das? Es steht auch im Buch Hiob, ja? Das ist tiefe Lebensweisheit. Ja, das ist genau die gleiche Stelle. Ja? Ich wollte nur sagen, dass wir teilweise die Sprüche kennen, aber nicht wissen, dass sie aus Hiob kommen. Darauf wollte ich hinaus. Ja, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und unten dann in Kapitel 2, Vers 10 ist es schon. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Und dann kommt das, was Jonathan schon sagte. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Was für ein Mann. Was für ein Mann. Dann kommen die langen Diskussionen, die uns tatsächlich ermüden, die uns auch schwerfallen zu lesen. Die langen, langen Texte der drei Freunde. Ich fasse es mal hier zusammen. Hiob eröffnet seine Rede. Dann kommen die Freunde, reden und Hiob antwortet. Das ist dann von Kapitel 4 bis 27. Hiob weigert sich, falsche Schuld anzunehmen und wartet auf Gottes Rechtfertigung. Sie wollen ihm immer wieder einreden, aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, irgendwo musst du doch Dreck am Stecken haben. Ja, weil von unserem Verständnis, wie Gott ist, kannst du nur schuld sein. Und am Ende haben alle 3 von den 4 Freunden Unrecht. Sie haben nicht Richtiges über mich geredet, urteilt Gott. Weil sie ein falsches Gottesbild hatten, weil ihr Bild nicht vollständig war. Sie haben ja nicht Blödsinn geredet, dass dieses Wohl und Wehe, was wir kennengelernt haben, was Mose verkündet und was Josua wiederholt. Wenn du dich an Gottes Gebot hältst, werde ich dich segnen. Wenn du mein Gebot übertrittst und anderen Göttern nachläufst, werde ich dich strafen, unter anderem durch ein Exil. Das ist ja ein alttestamentliches Denken. Das ist ja richtig. Aber es ist nicht der vollständige Gott. Es ist eine Art, wie Gott zu einer bestimmten Zeit der Menschheitsgeschichte mit Menschen umgegangen ist. Aber der vollständige Gott hat noch mehr Möglichkeiten, als nur sich an Regeln zu halten, an die er einmal für eine bestimmte Zeit verordnet hat. Und dann kommt ein 4. Freund hinzu. Am Anfang reden wir immer nur von 3 Freunden, aber wenn man Elihu kennenlernt, Kapitel 32 bis 37, weiß man, dass Elihu die ganze Zeit dabei war. Und er redet. Er wird am Ende nicht gelobt, aber er wird auch nicht getadelt. Aus schwäbischer Sicht ist das schon Lob genug. Ja, er war vielleicht noch am nahesten dran, aber der Horizont reißt auf, die Sonne kommt durch, als dann Gott endlich redet. Ab dann macht das Lesen auch wieder Spaß. 38, ziemlich viele Fragezeichen, wo warst du als? Und dann kommen irgendwelche Sachen zusammengefasst, wer bist du? Wer bist du, dass du mit mir rechtest? Bitte akzeptiere, was heißt bitte? Du hast zu akzeptieren, dass ich der El Shaddai bin, der Allesbestimmer. El Shaddai ist auch so einer der vielen Titel, die Gott im Alten Testament sich gibt oder die er hat und die dort erwähnt werden. Der Allesbestimmer ist vermutlich die Bedeutung von El Shaddai. Und dann kommt der wieder in Prosa gestaltete Epilog, Kapitel 42, die letzten Verse. Und Epilog und Prolog bilden damit den literarischen Rahmen für den innen poetisch gestalteten Rahmen. Wer ist Hiob? Wir haben es gesehen, dreimal wird betont, was für einen guten Charakter dieser Mann hat. Nach den Schicksalsschlägen wird auch, also Schicksalsschlägen wird in Anführungsstrichen, wird auch betont, dass er nicht sündigte. Das heißt nicht, dass er sündlos war, sondern die Formulierung, er mied das Böse, ist eine super schöne Formulierung. Das können wir von uns vielleicht auch behaupten, wir meiden das Böse. Wie erfolgreich ist eine zweite Sache, aber wenn das noch dein Ziel ist, das Böse zu meiden, bist du auf dem richtigen Weg. Und die Frage, die einfach das Buch durchdringt, wie kann ein Mann eines solchen Charakters solche Schläge erfahren? Schläge waren Verlust des gesamten Eigentums, der gesamten Familie, Verlust des Beistandes der Ehefrau, Verlust der Gesundheit und des Lebenswillens. Irgendwann kratzt er sich ja mit Tonscherben nur noch den Eiter aus den Wunden, während irgendwelche Tiere über ihn rüberkrabbeln und das lecker finden, was er da aussondert. Und der eigentlich nur noch sagt, warum bin ich gestorben worden? Ich verfluche den Tag meiner Geburt. Also der ist auch depressiv an der Stelle. Völlig nachvollziehbar. Und irgendwann droht sein Gottesbild verloren zu gehen, dass er einfach nicht mehr weiß. Und er, als dann Gott redet und Hiob das erste Mal darauf antwortet, sagt er auch, ich habe nicht richtig geredet. Ich habe mich verstiegen in etwas. Das hätte ich so nicht reden dürfen. Das Thema wird überhaupt nicht akademisch behandelt. Wie kann ein gerechter Gott, ein allwissender Gott, ein allmächtiger Gott, ein allliebender Gott, wie kann er das Unrechte, das Böse zulassen? Es wird uns keine Parabel erzählt, keine ausgedachte Geschichte, sondern ich bin überzeugt, es ist ein realer Mensch mit einer realen Familie in einem realen, tiefen Schmerz, der in einer Glaubensherausforderung steht. Ich möchte eine Sache euch noch nahelegen und empfehlen. Wenn ihr nochmal ganz an den Anfang des Geschehens geht, Hiob, ich muss mal gucken, ob es noch eins ist oder schon zwei, da wo die Freunde kommen. 2:11. Danke dir. Also 2:11. Wie gesagt, da ist von drei Freunden die Rede. Es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kamen sie jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman, der, wenn man es zusammenfassen möchte, sagen kann, Leiden ist unfehlbar die Folge von Sünde, tu Buße und alles wird wieder gut. Das ist so ein bisschen seine These. Leiden ist unfehlbar die Folge von Sünde, tu Buße und alles wird wieder gut. Dann haben wir den Bildad, der sagt, Gott ist gerecht. Und wenn Gott Hiob nicht antwortet, wird er schon seine Gründe haben. Wenn Gott Hiob nicht antwortet, wird er seine Gründe haben, denn auf Ungerechte antwortet er nicht. Also es wird auch sein Charakter hinterfragt. Und dann haben wir den Zophar. Das Leben des Bösen ist immer von kurzer Dauer. Hiob, du wirst eigentlich viel zu milde bestraft. Das ist das, was ihre Theologie nachher in ihrer Seelsorge sie sagen lässt. Denn am Ende sind das eigentlich ja drei Seelsorger, oder? Ich muss aber sagen, was ich erstmal, auch wenn sie nachher von Gott nicht gelobt werden, was ich an diesen Jungs toll finde, ist, erstens, sie kommen. Sie hörten von dem Unglück. Hiob war ein recht reicher, bekannter, wichtiger Mann. Man hat darüber geredet, was ihm alles passiert ist. Aber drei Leute oder vier sind gekommen. Wir erfahren in den Gemeinden auch immer wieder, dass Sachen passieren, dass irgendjemand irgendwas hat. Ich nehme jetzt mal Jürgen Fischer als Beispiel, ja, dass er krank geworden ist. Wir hören davon, aber wer sind die Leute, die auch tatsächlich hingehen? Und zweitens, was ich bei diesem Hingehen cool finde, ist, Vers 12b, da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Vers 13, und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Willst du einen Tipp als angehender Seelsorger? Nicht gleich losplappern. Erstmal hinkommen, da sein, den Schmerz teilen. Einfach mal da sein. Der leidet. Der ist vielleicht noch gar nicht aufnahmefähig für deine klugen Sprüche, aus welcher Theologie die auch immer stammen. Einfach präsent sein. Und wenn ihr sowas schon mal gemacht habt, werdet ihr auch sicherlich ein Feedback gekriegt haben. Du, ich fand es toll, dass du da warst. Du musst mir nur die Hand halten, musst nicht viel reden, aber danke, dass du da warst. Von den Freunden, ich habe jetzt meine Folie übersprungen, für die, die meine Folie nur noch angucken. Elihu tritt erst in Kapitel 32 auf, war aber offensichtlich schon vorher dabei, ist jünger als die anderen und er sagt ausdrücklich, dass er deswegen wartete. Das ist grundsätzlich vorbildlich, wenn Ältere da sind, erstmal zu warten als Jüngerer. Aber schließlich redet er doch, weil er den Eindruck hat, die Jungs haben nichts zum Ergebnis beitragen können. Also es ist dieses vornehme Zurückhalten, aber nicht dieses sklavische Zurückhalten. Er ist der Ansicht, Gott züchtigt, um zu erziehen. Das ist richtig, aber gilt nicht in jedem Fall. Gott ist gerecht und Hiob dürfte dies nicht in Frage stellen. Das stimmt. Aber wir dürfen natürlich, und das haben uns die Psalmen ja schon klar gemacht, wenn wir ein Problem haben mit Gottes Handeln in unserem Leben, dürfen wir ihm das äußern. Nicht als Vorwurf, aber als Frage. Wie seine Rede auf Hiob gewirkt hat, wissen wir nicht, weil es geht ja dann gleich ins Eingemachte. So, da haben wir das Wort mal dran stehen, die Theodizee. Oben als Überschrift nochmal, ich habe es vorhin schon erklärt. Wichtig ist, und das ist eine unserer Hauptziele im Bibelkundejahr Altes Testament, dass ihr die Souveränität Gottes begreift, und zwar tief begreift in eurer Seele. Wir haben heute Morgen begonnen, oder ich habe heute Mittag begonnen mit euch mit dem Buch Esther, wo das Wort Yahweh nicht im Text drin vorkommt, wo man den Eindruck hat, Gott handelt nicht und Gott handelt wie verrückt, überall. Und hier haben wir auch den Eindruck, was ist denn hier los? Aber Gott ist der Handelnde, er hat alles im Griff. Die Tatsache, dass wir bloß nicht zufrieden sind mit dem, was bei rauskommt, heißt nicht, dass Gott nicht am Werken ist, wirken ist. Und das kann auch Unangenehmes bedeuten. Hier in der Folie heißt es, Gott plant Schwierigkeiten zum Wohle seines göttlichen Gesamtplans mit ein. Das umfasst auch harte und geistliche Nöte. Und das darf er. Er darf Ansgar leiden lassen. Und es muss nichts mit Ansgars Sünde zu tun haben. Ihr als Seelsorger seid nicht gut beraten, wenn ihr diesen alten Trick hier macht, nach dem Motto, naja, wenn es in deinem Leben nicht gerade läuft, muss ja dein Leben nicht in Ordnung sein. Muss ja irgendwo Sünde sein. Ja, es stimmt, wenn in meinem Leben Sünde ist, kann es sein, dass Gott mich züchtigt. Elihus Ansatz. Aber nicht immer, wenn ich gezüchtigt werde oder wenn etwas passiert, was wie Züchtigung aussieht, heißt es, dass ich auch nicht in Ordnung lebe. Gönnt eurem Kopf diese gedankliche Freiheit. Versucht nicht alles in eine Schublade zu packen, sondern sucht mit dem Seelsorgesuchenden oder dem Ratsuchenden immer danach, was könnte es sein? Gibt es Sünde? Dann können wir darüber reden. Es könnte aber auch sein, dass Gott jemanden einfach nur benutzt, um auf seinem göttlichen Plan voranzukommen. Das Leben des Johannes des Täufers war kein tolles Leben, oder? Also immer in der Wüste leben, in diesen Klamotten, Heuschrecken essen, enthauptet zu werden. Das war das Ziel dessen, der im Alten Testament als der Rufer in der Wüste angekündigt wurde. Gott hat dieses Leben so designt. Und das war kein tolles Leben. Wir haben etliche andere Propheten uns angeguckt. Ein paar Monate auf der einen Seite liegen und dann gnädigerweise ein paar Monate auf der anderen Seite liegen. Über die Ernährungsweisen haben wir uns auch unterhalten, die es zu der Zeit dann gab. Ja? Auf Menschenkot gebratenes Essen oder so oder Brot. Ja? Hat es dann abgemeldet. Das war echt ein Upgrade erster Güte. Ja? Also am Ende des Tages, wir müssen annehmen, dass der Mensch, dass der Gott, der die Schöpfung geschaffen hat und mit all seinen Wesen darin Gutes im Sinn hat. Das muss sich aber leider nicht immer wohl und angenehm in unserem Leben ausdrücken. Und er hat das Recht. Das heißt aber nicht, dass wir bezweifeln sollten, dass er uns lieb hat. Sondern es geht immer erst so um seinen Namen, um die Verherrlichung seines Namens. Und hier wollte er Satan eins klar machen. Menschen lieben mich nicht wegen des Wohlstandes, sondern weil ich bin. Und das hat Hiob bewiesen. Wahnsinn. Ich überspringe jetzt ein paar Punkte. Hiob 2,10, er aber sagte zu ihr, wie eine der Törenden redet, so redest auch du. Hey, du benimmst dich wie ein Vollpfosten, würden wir Berliner sagen. Ja? Das Gute nehmen wir von Gott an, sollten wir nicht auch das Böse annehmen. Bei all dem sündigte Hiob mit seinen Lippen nicht. Was für einen wichtigen Satz. Wir haben schon Schwierigkeiten, für das Gute zu danken. Ja, wenn wir Gutes erfahren, vergessen wir ganz oft das Beten dafür. Im Neuen Testament werdet ihr über den Bibelvers stolpern. Ich weiß gar nicht genau, wo er steht. In meiner alten Bibel links oben. Irgendein paulinischer Brief. Dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, für ihn zu leiden. Das ist etwas. Das sind zwei Wörter, die wir normalerweise nicht zusammenpacken würden. Wir leiden für Gott und das ist Gnade. Wir danken für das, was Gott uns wegnimmt. Das passt nicht in unser menschliches Denken, aber es ist biblisches Denken. Gott als den Souverän so anzuerkennen, dass ich sage, ich danke dir nicht nur, dass du mir die schönen Sachen, ein tolles Auto für 20.000 Euro schenkst, sondern danke Herr dafür, dass du es mir weggenommen hast. Und du wirst dafür sorgen, dass das Loch, was dadurch gerissen wird, jetzt im Transportbereich sich irgendwie füllt. Ich habe kein neues Auto gekriegt. Also das ist nicht dann immer so, dass man dann gleich das neue Auto vor die Tür gestellt bekommt. Aber ich hoffe, dass irgendwie Satan wieder sagt, Mist. Und damit ist dann Gottes Name verherrlicht. Hiob 1,21 und Hiob sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib herausgekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Jahweh hat genommen, er hat gegeben, Jahweh hat genommen, der Name Jahweh sei gepriesen. Das ist genau die gleiche Schlagrichtung. Und der demütigendste Satz in der Bibel, wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Kurzum, Entschuldigung, Ansgar, Jonathan, wie ihr alle heißt, wer seid ihr, dass wir hier überhaupt miteinander diskutieren? Ja, wenn wir das so im menschlichen Gespräch sagen, wer bist du denn, ja? Dann ist es arrogant. Aber Gott ist tatsächlich der Oberbestimmer, der König, der Könige, der Königste. Ja? Der darf das sagen und er hat recht. Er hat recht. Satan hat ja unterstellt, der liebt ja nur aus, weil du die Gabe liebst. Also der Hiob liebt nur die Gabe, nicht den Geber. Damit hat er Unrecht. Ich habe meine alte Comicfigur hier gefunden. Come on, God, let's see how good job does with all such champagne and caviar lifestyle. Schau mal, wie Hiob sich anstellen wird, wenn er seinen Champagner- und Kaviar-Lebensstil aufgeben muss. Ja? Und wie sieht es bei uns aus? Egal in welchem sozialen Status ihr jetzt seid, stellt euch mal zwei Downgrades vor. Wäre euer Reden über Gott immer noch positiv? Ich glaube nicht unsere Baustelle, oder? Hiob 40, 24, ziehst du etwa den Leviathan mit der Angel heraus und kannst du seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Wie viele Leute streiten sich darüber, was dieser Leviathan ist, ob das ein Dinosaurier ist oder Loch Ness oder sonst irgendjemand. Oder Nessie aus Loch Ness. Der Punkt ist, es ist irgendein wichtiges, großes Tier. Und Gott sagt, ich bin mächtig. Ich bin mächtig und ich kannte das, du nicht. Wir müssen uns nicht lange über Leviathan unterhalten, sondern über wer sind wir eigentlich. Und von dieser Positionsbestimmung, Gott ist der Souverän und wir sind die Nicht-Souveränen. Wir sind nur der Ton, der geformt wird. Von da aus müssen wir alle Fragen beantworten und denken. Ist damit alles geklärt? Nein. Wir wissen, warum Hiob leiden muss. Und danke nochmal für den Hinweis, dass er dann schlechter Autor sein kann. Oder vielleicht hat man es erst im Nachhinein erzählt und dann hat er das Buch geschrieben. Gott hat ja einige Kapitel geredet, vielleicht ist ja nicht alles aufgeschrieben worden. Höchstwahrscheinlich ist gar nicht alles aufgeschrieben worden. Aber wir wissen es. Wir wissen, dass Gott sich verherrlichen wollte und Satan hingewiesen hat auf diesen rechtschaffenen Mann. Und Satan hat diesem Mann zufügen können, immer nur das, was Gott auch freigegeben hat. Wir merken also, es ist nicht eine schwarze Katze oder eine weiße Katze im Spiel, die sich miteinander kabbeln. Und mal ist die schwarze oben, mal ist die weiße oben, das wieder mal die schwarze ein bisschen länger oben und dann die weiße. So ist nicht die Hierarchie in dieser Welt. Gott ist oben. Und jeder andere, der sich definiert als ich existiere, ist immer unterhalb von Gott. Und aus Gründen, die wir am Ende nicht ganz fassen werden, und da müssen wir dann auch ganz frei sagen, ich weiß es nicht, erlaubt Gott Satan Böses zu tun. Wenn wir also in der Seelsorge jemanden trösten wollen, greifen wir nicht zu schnell, das war ja der Böse. Ja, es war der Böse. Aber wir drücken implizit aus, Gott war es nicht. Oder, wenn Gott gewollt hätte, hätte er was dagegen gemacht. Ja, was sind denn das für Botschaften? Wenn Gott gewollt hätte, Gott will das Gute. Bei Gott ist kein Böses, da ist keines Schattenswechsel und wie die ganzen Formulierungen heißen. Bei Gott ist keine Versuchung, bei Gott ist keine Sünde, bei Gott ist keine Dunkelheit. Und trotzdem lässt er Sachen zu. Und das kriegen wir nicht sauber abgegrenzt. Deswegen dürfen wir auch in der Seelsorge nicht versuchen, ein schnelles Pflaster auf eine Wunde zu kleben, was aber die Lösung nicht bringt. sondern wir können im Grunde genommen nur feststellen, es könnte Sünde sein, die dazu führt, dann soll derjenige Buße tun. Vielleicht ist es ein falsches Denken über sich, vielleicht ist es ein falsches Verhalten, vielleicht ist es auch was anderes, vielleicht ist es aber auch gar nichts. Bei Hiob war es gar nichts. Nichts in Hiob hat das Ganze verursacht. Sondern Gott wollte seinen Namen verherrlichen. Gott wollte Satan ein Ding auf den Deckel geben. Und es hat wunderbar geklappt. Und Gott ist sein Name, sein heiliger Name so wichtig, dass er bereit war, dafür diesen rechtschaffenen Mann richtig doll leiden zu lassen. Ich kann nicht sagen, über welchen Zeitraum sich das Ganze erstreckt, dieses Leiden. Aber es waren keine 10 Minuten. Keine 10 Tage. Ich denke, sind Jahre ins Land gegangen. Ich kann es nicht genau messen, weil die Angaben fehlen. Aber jahrelanges Leid, und Achtung, nur um des Namens Gottes willen. Und Gott sagt, ja, das ist mir mein Name wert. Das gefällt uns nicht. Aber das ist die Botschaft der Bibel. Und dann können wir wieder, ich zitiere den Mann ja zu gerne, ja, wir haben vielleicht ein besseres Verständnis von Gerechtigkeit, aber uns gehört nicht das Universum. Ihm gehört's. Und er bestimmt die Regeln da drin. Und wenn die Billardkugel 3-mal durch die Gegend geschossen wird, bevor sie in die Tasche versenkt wird, dann wird sie 3-mal durch die Gegend geschossen. Und dann kann die Billardkugel sagen, ich möchte aber ein Direktschuss sein. Sorry, du bist eine Billardkugel. Nochmal das Foto vom Leviathan holen. Wer hat denn den Leviathan rausgezogen? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Was diskutierst du mit mir, Mensch? Und wir sagen, na, wir sind aber wichtig. Das hat uns die Aufklärung beigebracht. Dann sagen wir, sag Gott, du kannst du vergessen, die Aufklärung. Irrlehrer. Und das ist das, womit ich euch erschütternd nach Hause entlassen möchte. Egal, was die Abendglocke noch an Aufbauendem hinkriegt. Wir sind Dreck, wir sind Staub. Wir sind Erfüllungsgehilfen in der Verherrlichung Gottes. Und das heißt nicht unbedingt immer, wir stehen irgendwo im Olympiastadion, einem wichtigen Mikrofon und zigtausende Menschen hören von uns das Evangelium. Es könnte auch sein, wir liegen im Dreck, schaben uns Würmer aus unseren Wunden und wünschen uns den Tag unseres Todes herbei oder verfluchen den Tag der Geburt. Und der Punkt ist nur, bleiben wir Gott treu. Bei allem Unverständnis, bei allem Schmerz und sagen, der Herr tut, was immer er tun will und er hat Recht. Wenn wir das hinkriegen, gibt es vielleicht irgendwann ein 67. Buch in der Bibel. Das Buch Marion, das Buch Jonathan. Aber deswegen ist uns das Buch gegeben. Und ich glaube, es ist eine Menge drin, oder?